ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich habe es getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein.
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht. Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Diesmal haben wir einen perfekten England-Monokrimi für Sie. In einem herrschaftlichen Anwesen in London geschieht während einer Feierlichkeit ein Verbrechen. Die Zahl der Verdächtigen ist entsprechend groß und ein Safe birgt ein dunkles Geheimnis. Ach, das wird Ihnen gefallen. Kein Mucks mit Hörspielraritäten aus den Funkhäusern, mit Geschichten ohne Gewehr, Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern der damaligen Zeit. Und zu denen werde ich Ihnen ausführlich was erzählen, versprochen. Doch wo kommt unser Krimi her?
12 Uhr und eine Minute. Hessischer Rundfunk, zweites Programm.
Genau, aus dem Hessischen Rundfunk. Das Stück, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte, heißt Tod von unbekannter Hand und stammt von 1961. Zu dieser Zeit liefen im ersten Programm des HR schon eine ganze Reihe von Unterhaltungssendungen. Morgens etwa der Frankfurter Wecker mit Heinz Schenk und viel Musik. Auch Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kuhlenkampf waren längst Superstars. Und Wolf Schmidt, der schon 1949 eine deutsche Radio- und Fernsehlegende erfand, die Familie Hesselbach.
Ach, also das muss man der Mama Lasse grün Soß machen, das kann sie.
Ka Wunder, da sind aber auch drei Eier neu geschnippelt.
Davon hat sich aber der Willi schon mindestens zwei rausgefischt. Ach. Da, guck nur, wie der fischt.
Ach, komm, sei ruhig, Annelies, gell, ich fisch überhaupt nicht.
Die Hesselbachs waren eine Hörspielfamilie aus dem Radio. Neben Wolf Schmidt als Baba spielten Anni Hannewald als Mama, Lia Wöhr als Anneliese und Jost Siedhoff als Willi. So klang die erste Folge. Da sitzen alle bei grüner Soße am Tisch. Doch wer fischt sich am meisten Ei heraus?
Dass ihr Kinder keine Ruhe halten könnt miteinander. Der Willi ist 17, die Anneliese wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei.
Also du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch drin lassen, Papa.
Ja, hier hört man es. Diese Folge kam live aus dem Radio. Sie wurde im September 49 öffentlich im Rahmen eines bunten Nachmittags im Frankfurter Funkhaus produziert. Knapp 50 Hörspielfolgen entstanden bis 1953. Und alternative Versionen der Geschichten wurden in Stuttgart mit anderen Darstellerinnen und Darstellern auf Schwäbisch produziert.
Millionen Menschen haben über die Hörspielserie des Hessischen und Süddeutschen Rundfunks gelacht. Lachen Sie noch einmal über diesen neuen Film, der die bekannte Funkfamilie diesmal im Urlaub zeigt.
Es ist wirklich erstaunlich. Zwischen 1954 und 56 wurden mit niedrigstem Budget 4 Hesselbach-Kinofilme gedreht. Der erste ist nicht vollständig erhalten, der vierte gilt als verschollen, der dritte ist nie restauriert worden. Nur der zweite Film wird nach digitaler Auffrischung immer wieder im HR-Fernsehen gezeigt. Die Familie Hesselbach im Urlaub.
Sind Sie schon einmal mit einem Viersitzer mit einer sechsköpfigen Familie in Urlaub gefahren? Ich ja.
Mastermind Wolf Schmidt hatte sein privates Vermögen in die Produktion dieser Spielfilme gesteckt. Er war Autor, Regisseur und Hauptdarsteller aller Hesselbach-Abenteuer. Nach den 4 Filmen kam 1960 noch eine aufwendige Hesselbach-Fernsehserie aus dem Hessischen Rundfunk. 51 Folgen in 3 Staffeln hat es gegeben. Und das hier ist die Titelmusik. Bis 1967 waren die Hesselbachs Deutschlands beliebteste Hörfunk- und Fernsehfamilie. Aus der Hesselbach-Hörspielserie hat der Hessische Rundfunk übrigens 6 komplette Folgen in die ARD-Audiothek gestellt. Darunter die allererste, Hesselbachs ihren Hausschlüssel. Ein super Titel. Aber entschuldigen Sie bitte, ich kann kein Hessisch.
Frankfurt bringt Ihnen als Hörspiel der Woche.
So, jetzt ist Zeit für unseren Krimi aus dem HR. By a Hand Unknown, so hieß eine britische Vorlage des Autorenduos Charles Nelson Getty und Selma Bramley Moore von 1958. Die Geschichte klingt aber mitunter, als wäre sie noch älter. Auf Deutsch hieß die Adaption, wie schon gesagt,
Tod von unbekannter Hand.
Genau. ein klassisches Whodunit-Hörspiel, das nur in einem großen Haus spielt. Ein tolles Ensemble trifft sich hier. Eva Maria Meinecke, Siegfried Wischnewski und Lola Mütl waren unter anderem dabei. Und dieser Mann.
Entschuldigen Sie bitte, Sir John. Ihre Gattin bat mich, doch einmal nach Ihnen zu sehen.
Das ist der Schauspieler Hans Kaninenberg.
Übrigens, wenn ich das sagen darf, ich glaube, das ist schon Ihre vierte Zigarre heute Abend.
Schon gut, Doktor, schon gut.
Kaninenberg ist in Tod von unbekannter Hand als Arzt zu hören.
Ich sage nur die Wahrheit.
Und der gerät gehörig unter Druck.
Möchtest du am Ende vielleicht gerne wissen, ob ich ein Alibi habe? Nun, ich habe kein Alibi.
Ja, es wird spannend, das verspreche ich Ihnen. Hans Kaninenberg wurde 1913 in Duisburg geboren. Er besuchte Anfang der 30er Jahre die Folkwang Schauspielschule in Essen und spielte an Theatern in Krefeld, Gießen und Wuppertal. Nach dem Krieg kam er ans Staatstheater Stuttgart.
Ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten?
Das ist der ganz frühe Hans Kaninenberg 1952 in einem Hörspiel nach E.T.A. Hoffmann aus dem Süddeutschen Rundfunk.
Fällt mir mein Butterbrot nicht immer auf die fette Seite? Ach, wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks?
Der goldene Topf hieß dieses Kunstmärchen. Seit 1948 sprach Kaninenberg in einem Stuttgarter Hörspiel nach dem nächsten mit und nur wenige davon sind erhalten. In den 50er Jahren hörte man ihn in vielen literarischen Adaptionen, etwa nach George Bernard Shaw oder Anton Tschechow. Auch in über 70 Kriminalhörspielen machte er mit. Sein erstes entstand 1958.
Herr Kommissar!
Ja?
Ich habe davon gehört, dass Sie hier sind. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Dr. Bressel.
Kommissar Maigret und die schrecklichen Kinder hieß diese Georges Simenon-Adaption aus dem Berliner Rias.
Sie sehen müde aus, Herr Kommissar.
Es ist nicht einfach mit den Leuten hier.
Und schon hier spielt Hans Kaninenberg einen Doktor.
Wären Sie wie ich seit so vielen Jahren Arzt auf dem Lande, so würden Sie genauso wenig glauben.
Er war oft auf Ärzte, Notare, geistliche Würdenträger und andere seriös daherkommende Figuren besetzt worden. Wilhelm Borchert war hier der Maigret, der mal nicht in Paris, sondern auf dem Land ermittelte.
Mir wird allmählich klar, was Sie am Quai des Orfèvres unter einem Verhör mit Pauken und Trompeten verstehen.
Mitte der 60er Jahre zieht Hans Kaninenberg nach München und seine markante Stimme ist ab sofort in Hörspielen des Bayerischen Rundfunks zu hören. Und dort wartete schon der nächste berühmte Ermittler auf ihn.
Du musst alles stehen und liegen lassen, Sherlock. Deine kleinen kriminellen Aufgaben sind im Augenblick völlig nebensächlich. Hier ist ein internationales Problem zu klären.
Hier spielt er in der langlaufenden Sherlock-Holmes-Serie des BR mit Peter Pasetti.
Warum löst du das Problem nicht selbst, Mycroft?
Und Kaninenberg ist der Bruder des großen Detektivs, Mycroft Holmes.
Du bist der einzige Mensch, der die Angelegenheit aufklären kann. Falls dir daran liegt, deinen Namen im nächsten Adelsverzeichnis zu lesen,
dann könnte ich... Nein, lieber nicht. Das Vergnügen an meinem Beruf belohnt mich genügend.
London im Nebel mit Peter Pasetti, dem Meister der Satzpausen. Ein erstklassiges Hörspiel von 1968. Kaninenberg spielte in drei der 19 Münchner Holmes-Krimis mit. Und diese drei stehen übrigens derzeit auch in der Audiothek. Nicht verpassen.
Immer heißt es, aber Herr Kommissar Leroux, Sie müssen doch was erzählen können. Einen interessanten Fall, den Sie selber erlebt haben. Ich weiß nicht, was sich die Leute da vorstellen.
In diesem BR-Krimi von 1970 war Kaninenberg selbst mal der Kommissar.
Vielleicht sowas, wie Sie es im Kino sehen oder in Kriminalromanen lesen?
Hier konnte er mal wieder zeigen, wie gut er zurückgenommene Figuren, die entweder grantig oder ein bisschen verstockt sind, im Funk verkörpern konnte. Mord nach Fahrplan, so hieß dieses verschachtelte Hörspiel um einen unmöglichen Mord. Doch Kommissar Leroux löst den Fall, denn er weiß, auf das Timing kommt es an.
Eigentlich alles ganz selbstverständlich. Gar nichts Besonderes dabei.
Die 70er Jahre waren angebrochen und Kaninenberg wird mehr und mehr zu einem gefragten Fernsehschauspieler. Die große Krimiwelle der 60er hatte er nicht erwischt. Das änderte sich nun.
Sind Sie Herr La Rasse?
Ja, warum?
Kriminalpolizei. Keller ist mein Name.
Guten Tag.
Guten Tag.
Das ist Der Kommissar, eine schwarz-weiße Krimiserie im zweiten, die seit 1969 erfolgreich lief. Erik Ode ist Kommissar Keller. Das Publikum hatte sich schon an ihn gewöhnt. Doch dann kommt der 1. Oktober 1971, Freitagabend, 20.15 Uhr im ZDF. Und diese spezielle Folge von Der Kommissar ist ein Paukenschlag.
Was in unseren Kräften steht, werden wir tun.
Sie hieß Grau-roter Morgen und es ging um ein Ehepaar, deren Tochter drogenabhängig wurde. Die Ehe zerbrach an den Folgen und nun ist auch die Tochter nicht mehr am Leben.
Aber wir haben immer gewusst, dass es ein schreckliches Ende nehmen wird. So oder so, Hilde. Sie war doch nicht mehr zu retten.
Soll ich mich freuen, dass meine Tochter tot ist?
Dann zur Ruhe kommen sollst du.
Zur Ruhe? Bist du ein Dummkopf? Entschuldigung.
Hans Kaninenberg spielt den Ehemann. Seine Frau ist Lilli Palmer.
Fragen Sie, Herr Kommissar.
Ihre Tochter war rauschgiftsüchtig. Harte Drogen?
Ja, sie ist schnell zu harten Drogen übergegangen.
Diese Episode 38 wird zum Schockmoment der sonst manchmal betulichen Krimiserie. Erik Ode als Kommissar und seine Assistenten geraten zum Beiwerk, denn im Zentrum der Folge steht Lilli Palmer. Ihr Gastauftritt war groß angekündigt worden damals. Grau-roter Morgen war ihre erste Arbeit fürs deutsche Fernsehen. Sie hatte 40 Jahre vorher wegen ihrer jüdischen Herkunft Deutschland verlassen müssen. Als junge Schauspielerin arbeitete sie in England mit Alfred Hitchcock. 1945 ging sie nach Hollywood. Seit Mitte der 50er Jahre drehte sie auch wieder fürs europäische Kino. Aber so wie in Der Kommissar hatte man sie nie gesehen.
Mein Mann wünscht eine Beerdigung ohne Aufsehen, wegen der Presse.
Lilli Palmer spielte ihre Rolle mit ungeheurer Wucht und Hans Kaninenberg rundet ihre Darstellung ab.
Hast du nicht gesagt, es hat keinen Sinn mehr. Du hast gesagt,
ich will's nicht hören!
Das Thema Drogen, hier am Beispiel von Heroin, wurde in den frühen 70er Jahren in der Fernsehunterhaltung noch konsequent umgangen. Als ausgerechnet Der Kommissar das Thema anfasste, kam es in der damaligen Bundesrepublik zu einer intensiven Diskussion über die Gefahren von Suchtmitteln. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schrieben vielfach an das ZDF, diese Folge schnell zu wiederholen. Und das passierte auch.
Hatten Sie Sibylle aufgegeben?
Aufgegeben?
Hans Kaninenberg durfte insgesamt dreimal im Kommissar mitspielen und jeweils fünfmal in den Nachfolgeserien Derrick und Der Alte, und zwar immer wieder als Verdachtsperson. Und genau das lernte er möglicherweise auch bei der Arbeit an dem Hörspiel Tod von unbekannter Hand. Und eben das kommt jetzt. Es geht los. Ein feiner Monokrimi vom Hessischen Rundfunk von 1961, wie aus dem Kein-Mucks-Bilderbuch. Und vorneweg herrlich hochdramatische Eröffnungsmusik. Gute Unterhaltung.
Tod von unbekannter Hand. Ein Kriminalhörspiel von Nelson Getty und Selma Bramley Moore. Regie Theodor Steiner.
Hallo, Isabel. Du bist auf der Terrasse?
Um frische Luft zu schöpfen?
Ja, es ist so heiß dort drin. Und außerdem geht mir dieser Lärm auf die Nerven. Ich hätte überhaupt nicht herkommen sollen heute Abend. Joan hat bis jetzt noch kein einziges Wort mit mir gesprochen. Er behandelt mich wie eine Aussätzige.
Aber das ist doch Unsinn.
Joan ist wahrscheinlich ärgerlich, dass Netta nicht hier ist. Und lässt nun seinen Ärger an mir aus.
Ach, hier seid ihr also.
Hallo, Mora.
Warum seid ihr denn so plötzlich verschwunden?
Wir wollten uns nur ein wenig die Sterne ansehen.
Na, dann lasst euch nur nicht stören. Übrigens, die Madisons möchten ein paar Karten haben für Johns Wohltätigkeitsball im Dorchester Hotel. Wie steht es mit euch?
Ja, ich möchte auch zwei Karten.
Und du, Isabel?
Es tut mir leid, Maura, aber ich kann mir derartige Ausgaben zurzeit einfach nicht leisten. Ich habe noch eine endlose Kleiderrechnung zu bezahlen und Molly Nell hört nicht auf, mich zu mahnen. Ich habe zwar fest versprochen, bis Ende der Woche einen Teil meiner Schulden zu begleichen, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich das Geld hernehmen soll.
Wenn ich dir nur etwas unter die Arme greifen könnte. Aber du weißt doch, wie knapp mich John bei Kasse hält.
Nun, ich an deiner Stelle würde ihm endlich einmal eine kleine Lektion erteilen. Und zum Beispiel die Juwelen verkaufen, die er dir geschenkt hat.
Weißt du, das geht schon deshalb nicht, weil John doch immer alles unter Verschluss hält. Wenn ich das eine oder andere Schmuckstück tragen will, muss ich ihn immer erst ausdrücklich darum bitten.
Nun, dann würde ich den Schmuck für mich stehen lassen und anschließend zum Verkauf anbieten.
Ich fürchte, ich habe da nicht die richtigen Verbindungen. Du du etwa, Craig?
Nein, leider auch nicht.
Aber du selbst, Craig, wärst doch für eine solche Aufgabe sicher der richtige Mann. Schließlich hast du auf der Bühne schon so viele Saves geklankt, dass du doch auch einmal im wirklichen Leben zu so etwas fähig sein müsstest.
Vorsicht, hier kommt der Herr des Hauses.
Aber John, du lässt deine Gäste im Stich?
Ach, diese Leute. Ohne Witz und Verstand. Hör mal, Craig, wie wär's nachher mit einem kleinen Spielchen, um etwas Leben in die Bude zu bringen?
Ja, ich bin mit von der Partie, sofern du so nett bist, mir zuvor einen Scheck einzulösen.
Wie viel möchtest du denn haben?
20 Pfund, geht das?
Aber natürlich. Komm, gehen wir in mein Arbeitszimmer.
Du, Maura, weißt du eigentlich, dass ich noch nie in Johns Allerheiligsten war?
Na, dann komm doch mit. Die Gelegenheit ist gerade günstig.
Also werden die Manuskripte gelesen und die großen Bühnenerfolge geplant.
Richtig.
Nun, Craig, wo ist hier wohl mein Safe?
Tja, vielleicht hinter diesem Bild der Mr. Gett?
Oder am Ende hinter diesem Spiegel?
Weder noch. Der Safe ist hier, hier hinter dieser Vase. Hübsches Versteck, nicht wahr?
Allerdings.
Craig, achte doch bitte auf die Kombination, damit wir das Ding später ausräumen können.
Ich stehe ganz zu deiner Verfügung, meine Liebe.
So. 20 Pfund. Hier bitte.
Okay. Und hier ist der Scheck.
Hoffentlich ist er auch gedeckt. Übrigens, Craig, Ed Ludgeon rief heute Nachmittag an. Er möchte unser Stück nächstes Jahr drüben am Broadway herausbringen, sofern du auch dort wieder die Hauptrolle übernehmen wirst.
Mein Gott, wie aufregend, John.
Du kannst Ed ruhig schon sagen, dass er auf mich leider nicht zählen kann.
Aber...
Na, Craig, das ist doch nicht dein Ernst.
Doch, allerdings. Denn diese Rolle hängt mir allmählich zum Hals heraus.
Aber sie ist dir doch wie auf den Leib geschrieben.
Ja, gewiss, aber bestimmte Dinge lassen sich nun einmal nicht auf Flaschen ziehen.
Und gewisse Leute wissen eben einfach nicht, was gut für sie ist.
Ich hatte schon immer etwas gegen diese Rolle, John. Aber du hast sie mir buchstäblich aufgeschwatzt mit diesem Gerede von individueller Besetzung und
was du nicht sagst.
John, hör doch nicht auf ihn.
Aber versteht ihr denn nicht, ich trete nun schon seit 6 Monaten Abend für Abend in diesem Stück auf. Ich muss endlich einmal wieder eine andere Rolle spielen.
Hör zu, alter Junge, wie wäre es mit einem größeren Anteil am Reingewinn?
Nein, John, spare dich.
Also hört mal, ihr beiden. Wir wollen doch nicht den ganzen Abend nur über Geschäfte reden.
Entschuldige bitte, Maura.
Wir sollten lieber wieder zu unseren Gästen gehen.
Das ist eine gute Idee.
Und wenn es dir nichts ausmacht, Maura, würde ich zuvor gerne noch etwas mit John besprechen.
Aber Isabel hat das nicht Zeit bis später.
Aber lass sie doch ruhig sagen, was sie auf dem Herzen hat.
Na schön. Wie du meinst, John.
Und kommt bald nach, ja?
Also?
Es ist mir zwar schrecklich peinlich, dass ich gerade mitten auf einer Party davon anfangen muss, aber... Oh, John, ich brauche dringend 300 Pfund.
Ach, wirklich?
Du weißt doch, dass ich meiner Schwester immer helfe, Desmonds Internatsgebühren aufzubringen. Sie sind schon wieder in die Höhe gegangen. Und ich kann sie doch nicht einfach im Stich lassen. Und außerdem bin ich nun schon einige Monate mit der Miete im Rückstand.
Nun, ich habe dir schon wiederholt geraten, den Jungen aus diesem Internat zu nehmen und in eine billigere Wohnung einzuziehen.
Aber... Du warst doch immer so großzügig, Liebling. Und kleine, billige Wohnungen sind heute kaum noch zu finden. Außerdem bin ich immer so glücklich gewesen in meinem kleinen Liebesnest.
Ich hatte in der letzten Zeit eine Menge unvorhergesehener Ausgaben. Und ich fürchte, dass du aus diesem Grund mit keinen weiteren Schecks mehr von mir rechnen kannst.
Ich verstehe. Na schön, ich werde schon irgendwie durchkommen.
Ohne Zweifel.
John... Du warst eigentlich schon eine Ewigkeit nicht mehr bei mir. Sag, John, wann darf ich dich wieder einmal zu einem kleinen Dinner erwarten? Vielleicht am Freitagabend?
Es tut mir leid, aber ich bin für die nächsten Wochen bereits vergeben.
Vor allem auch nachmittags, nicht wahr?
Was soll das heißen?
John, Liebling, ich sehe es nun einmal nicht gern, wenn sich die Leute hinter deinem Rücken über dich lustig machen. Weißt du denn nicht, dass Netta Grayson aller Welt erzählt, dass du deine Nachmittage immer mit ihr zusammen verbringst? Wie kann man nur so vernacht sein in diesen Teenager?
Nur weiter. Willst du mich auch noch erzählen, dass ich im Grunde ihr Vater sein könnte?
Aber das könntest du doch auch, oder nicht?
Du bist ja nur eifersüchtig. Diese Eifersucht geht mir allmählich auf die Nerven. Und was nur einmal vorbei ist, ist vorbei.
John.
Und wenn ich dir noch einen guten Rat geben darf, dann such dir doch bitte endlich einen anderen Verehrer. Vielleicht findest du sogar noch einen.
Aber was fällt dir denn ein? Wen glaubst du eigentlich vor dir zu haben?
Nun, die Dame, bei der meine Frau früher ihre Hüte zu kaufen pflegte.
Du Tier.
Oh, störe ich?
Nein, liebste Schwiegermama. Komm nur herein.
Störe ich auch wirklich nicht? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur ein wenig empfindlich, aber zuweilen habe ich in diesem Hause das Gefühl, dass meine Anwesenheit unerwünscht ist.
Ja, dieses Gefühl habe ich manchmal auch.
Na, warum verschwindet ihr dann nicht endlich, ihr beiden?
Aber John... Tja, das könnte dir wohl so passen. Wir wissen wohl zu viel über dich, wie?
Aber Miss Ashley...
Oder sollten Sie tatsächlich noch nicht bemerkt haben, was sich unter Ihren Augen hier abspielt, Mrs. Williams? Zwischen Ihrem Schwiegersohn und Netta Grayson zum Beispiel?
Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Ach, sie versucht nur, Unheil anzurichten.
Nun, ich will deinen Seelenfrieden nicht länger stören. Sollte jedoch Mora diese Kreatur gelegentlich loswerden wollen, dann kann ich ihr ein paar recht interessante Dinge erzählen.
Aber Isabel...
Dafür sollte man dir eine herunterhauen.
Tu deinen Gefühlen nur keinen Zwang an, mein Lieber.
Oh, mein Herz. Nein, das ist zu viel für mich. Ich gehe wieder zu Mora.
Bevor ich gehe, möchte ich dich nur noch um meine Perlen bitten.
Deine Perlen? Welche Perlen?
Die du in deinem Safe für mich aufbewahrst.
Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Nun, ich spreche von jener Perlenkette natürlich, mit der du mir einmal deine Liebe beweisen wolltest.
Ach, endlich verstehe ich. Aber diese Perlenkette war doch nicht als Geschenk gedacht. Ich gab sie dir selbstverständlich nur zu Reklamezwecken, sozusagen für besondere Anlässe.
Nein, du hast mir diese Kette damals geschenkt.
Kannst du das auch beweisen? Durch irgendein Schriftstück zum Beispiel? Nein, natürlich nicht. Diese Perlen gehören daher mir. Und sie werden deshalb auch in diesem Safe bleiben. Zur weiteren Verwendung. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, sie Netta zu schenken. Zu ihrem Geburtstag.
Also wenn du das tust, dann bist du ein gemeiner Dieb.
Und damit ist diese Angelegenheit wohl entschieden. Sie soll die Kette haben. Schon morgen.
Und da stehe ich. Wenn ich sie jemals mit dieser Kette erwischen sollte, wirst du es zu bereuen haben. Und vergiss nicht, ich meine es ernst.
Na, wenn schon. Ja, hallo? Oh, Netta. Wo steckst du denn nur, Liebling? Ich warte schon den ganzen Abend auf dich. Wann kommst du denn endlich? Was sagst du da? Aber woher hat er deine Adresse? Und er beobachtet noch immer deine Wohnung? Du, dann bleib lieber zu Hause und lass ihn nicht herein, hörst du? Was, das hat er tatsächlich gesagt? Nun, nur keine Angst. Ich werde ihm schon die richtige Antwort erteilen, wenn er hier anrufen sollte. Oh, entschuldige, Liebes. Ich glaube, ich muss mich jetzt wieder um meine Gäste kümmern. Ich werde jedoch gleich morgen früh bei dir vorbeikommen. Schlaf schön inzwischen.
Entschuldigen Sie bitte, Sir John.
Oh, Sie sind es, Dr. Warren.
Ihre Gattin bat mich doch einmal nach Ihnen zu sehen.
So? Tatsächlich? Es besteht aber wirklich kein Grund zur Beunruhigung, Doktor.
Das freut mich zu hören. Übrigens, wenn ich das sagen darf, ich glaube, das ist schon Ihre vierte Zigarre heute Abend.
Schon gut, Doktor, schon gut. Sie geben mir Ihren Rat und ich bezahle Sie dafür. Aber ich bin nicht verpflichtet, Ihren Rat auch zu befolgen, nicht wahr?
Das sollten Sie aber tun.
Natürlich. Als Arzt muss Ihnen meine Gesundheit am Herzen liegen. Aber wären Sie nicht zufällig mein Arzt, dann würden Sie mir doch wohl am liebsten die Pest an den Hals wünschen.
Ich verstehe Sie nicht.
Nun, meine Frau ist doch sehr attraktiv. Nicht wahr?
Worauf wollen Sie hinaus?
Ich habe hier einen Brief, den ich zufällig in einem Buch meiner Frau gefunden habe. Sein Anfang lautet, liebste Mora, und sein Ende, immer in Liebe, Robert. Ich nehme an, dass Sie diesen Brief an meine Frau geschrieben haben.
Ja, allerdings. Damals. Ehe ich auf diese vom Unglück verfolgte Expedition nach Südamerika ging. Mora hat wahrscheinlich vergessen, diesen Brief zu vernichten.
Er ist undatiert.
Sie wissen jedoch ganz genau, dass er bereits vor vielen Jahren geschrieben wurde.
Was Sie nicht sagen.
Ich sage nur die Wahrheit. Als ich von dieser Expedition damals schließlich wieder in die Zivilisation zurückkehrte, musste ich leider entdecken, dass Mora in der Annahme, ich sei umgekommen, inzwischen Sie geheiratet hatte. Ich finde, Sie sollten diesen Brief daher wieder dorthin tun, wo Sie ihn gefunden haben.
Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde ihn vielmehr behalten, denn er kann mir eines Tages vielleicht noch von Nutzen sein. In diesem Safe hier ist er inzwischen gut aufgehoben. Übrigens, ich möchte nicht, dass Sie sich in Zukunft hier noch einmal sehen lassen. Ich werde mir einen anderen Arzt suchen, einen Arzt, der doppelt so alt ist wie Sie.
John?
Ja, ach, Mora, was gibt's?
Mary hat da gerade einen Mann in die Halle gelassen, der nicht eher wieder gehen will, bis er mit dir gesprochen hat.
In welcher Angelegenheit?
Das weiß ich nicht.
Hat er wenigstens seinen Namen genannt?
Nein, bitte, so komm doch schon endlich.
Na schön.
Vielleicht geht ihr beide inzwischen schon zu den anderen zurück.
Oh, John, ich bin ja so froh, dass du endlich da bist. Dieser Mann hier will einfach nicht das Haus verlassen.
Sind Sie Sir John Fenton?
Ja, der bin ich. Und nun machen Sie, dass Sie wieder hinauskommen. Oder ich hole die Polizei.
Das können Sie ruhig tun. Ich werde dennoch nicht eher wieder gehen, bis wir uns über Netta unterhalten haben.
Ach, Netta?
Ja, Netta. Sie kennen sie doch, nicht wahr?
Emily, würdest du uns bitte allein lassen? Was dieser Bursche und ich miteinander auszumachen haben, geschieht wohl am besten unter vier Augen.
Aber natürlich, John, wie du meinst. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, mich in deine Privatangelegenheiten zu mischen. Ich wollte nur sehen, ob ich dir nicht irgendwie helfen kann.
Was soll das alles? Das will ich von Ihnen wissen.
Ich bin Dan Richardson. Und Netta ist meine Verlobte.
Sie ist mein Mädchen. Ach, immer noch? Ich denke, sie hat diese Verlobung schon längst gelöst.
Aber nicht auf eigenen Wunsch. Sie stecken hinter der ganzen Geschichte. Als mein Schiff heute Morgen vor Anker gegangen war, da machte ich mich gleich auf den Weg zu ihrer Bude, wo ich dann erfuhr, dass sie inzwischen umgezogen sei in so eine Art Luxus-Apartment. Als ich sie schließlich dort anrief, erklärte sie mir, es sei alles aus zwischen uns. Mehr könne sie mir leider nicht sagen, weil sie zu einer Party müsse. Mein Gott, was haben sie bloß aus dem Mädel gemacht? Aber das soll sie teuer zu stehen kommen.
Brauchst du mich, John?
Wer sind Sie?
Macht der Bursche Schwierigkeiten? Soll ich mich als Rausschmeißer betätigen?
Ach, zwei gegen einen. Ich glaube, Sie sollten jetzt wirklich lieber verschwinden.
Na schön, ich verschwinde. Aber Sie werden doch von mir hören. Wir sprechen uns noch. Und zwar unter vier Augen.
Wiedersehen. Ja, bis bald.
Gute
Nacht.
Gute
Nacht,
alter Junge.
Wie gesagt, wir sehen uns am Donnerstag. Ja,
ja. Oh mein
Gott.
Na, was ist denn, Mrs. Williams?
Über den Vorbereitungen zu dieser Party habe ich doch tatsächlich ganz vergessen, meine Briefe zur Post zu bringen. Sie kommen auf dem Heimweg wohl nicht zufällig noch an einem Briefkasten vorbei, Craig?
Aber natürlich, ich nehme die Briefe gern mit.
Ach, da fällt mir ein, ich habe da auch noch einen Brief.
Immer nur her damit.
Na, danke dir, danke.
Übrigens, John.
Ja?
Um noch einmal auf unser Gespräch zurückzukommen.
Na, hast du deine Absicht über diese Broadway-Pläne inzwischen geändert?
Nein. Nein, denn ich bin an diesen Plänen nicht interessiert. Im Gegenteil. Ich möchte sogar aussteigen aus unserem Vertrag. Und dich dafür natürlich entschädigen. Also, wie viel willst du haben?
Aber mein lieber Craig, ohne deinen Namen auf den Plakaten würde der Kartenverkauf für dieses Stück sicher gewaltig zurückgehen. Um diesen finanziellen Verlust wieder wettzumachen, müsstest du mir mindestens, sagen wir, 20.000 Pfund geben. Und das kannst du doch nicht, nicht wahr? Aber selbst wenn du es könntest, würde ich nicht darauf eingehen. Ich halte nun einmal nicht viel von derartigen Dingen. Nein, mein Lieber, wenn du deine Freiheit wieder haben willst, dann musst du schon unter irgendein Auto geraten.
Aber könnt ihr denn keinen Kompromiss schließen? Kannst du ihn denn nicht freigeben in, sagen wir, in 3 Monaten?
Mora, misch dich bitte nicht in meine Geschäfte.
John, ich verstehe dich nicht.
Aber das ist doch alles ganz einfach. Nicht, wenn es um Geld oder irgendwelche nicht vorhandenen Grundsätze geht, will John mich nicht freigeben, sondern weil er von einer Art Machtrausch besessen ist. Er muss nun einmal seinen Willen haben. Das stärkt doch das Selbstgefühl. Ne? Ja, es macht ihm nun einmal Spaß, die Leute nach seiner Pfeife tanzen zu lassen.
Und wie ich diese Leute tanzen lassen könnte, wenn ich nur wollte.
Jetzt reicht es mir aber. Ich gehe. Guten Nacht, Mora.
Guten Nacht, Craig.
Ja, und gute Nacht, Martin Smith.
Was?
Ja,
Nicht wahr? Da staunst du.
Martin Smith?
Ja, so hieß eine Rolle, die er vor einigen Jahren einmal spielte. Nicht sehr erfolgreich übrigens. Der Göttliche hat es anscheinend nicht gern, wenn man ihn heute noch daran erinnert.
Aber warum tust du es dann? Übrigens, hier, mein Schmuck. Du willst ihn doch sicher wieder einschließen.
Ja, das ist wohl das Beste.
John?
Ja?
Warum hast du eigentlich diesen Brief an dich genommen und Robert alle diese entsetzlichen Dinge an den Kopf geworfen?
Oh, er hat dir davon erzählt.
Willst du dich etwa von mir scheiden lassen?
Du meinst wohl, du würdest dich gern von mir scheiden lassen. Dann könntest du doch diesen Quacksalber heiraten und nach wie vor herrlich und in Freuden leben. Von meinem Geld.
Wie kannst du nur so etwas sagen? Wenn ich mich wirklich von dir scheiden lassen wollte, dann hätte ich das sicher schon längst tun können. Seit dieser Affäre mit Isobel damals...
Ja, aber nur sofern du damals sofort mein Haus verlassen hättest. Da du es aber nicht getan hast, hast du mir die ganze Geschichte vergeben und verziehen. Jedenfalls vor dem Gesetz. Nein. Wenn du heute deine Freiheit wiederhaben willst, musst du schon selber einen Scheidungsgrund liefern. Das heißt, ich glaube, dass dieser Brief schon Grund genug bieten dürfte.
Oh, John, warum bist du nur so gemein?
Ja, hallo? Oh, Netta. Ja, ja, ich bin allein. Ach, hat er dich tatsächlich noch einmal angerufen? Nein, mein Kleines, ich habe doch keine Angst. Ja, natürlich, er hat mir gedroht. Aber wenn er sich hier tatsächlich noch einmal sehen lassen sollte, dann werde ich ihm schon den richtigen Empfang bereiten. Trotzdem, es ist sehr lieb, dass du mich noch einmal angerufen hast. Aber nun hör doch endlich auf, dir Sorgen zu machen. Geh lieber schlafen und träume etwas Hübsches von mir. Mhm. Gute Nacht. Die Ruhe, alter Junge. Bleiben Sie, wo Sie sind. Warum haben Sie auch so viel Lärm gemacht? Nur deshalb habe ich das Licht angedreht.
Sie haben einen Revolver?
Ja, und er ist geladen. Der Safe ist hier offen. Sie haben sich also schon bedient. Na los, legen Sie auf den Stuhl, was Sie aus dem Safe genommen haben.
Ich habe nichts aus dem Safe genommen. Ich bin überhaupt nicht in seine Nähe gekommen. Ich bin nur durch dieses Fenster gestiegen.
Nun, das werden wir gleich haben. Drehen Sie sich um. Und nehmen Sie die Hände in die Höhe, damit ich Sie durchsuchen kann.
Na schön. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.
Na los! Tatsächlich. Scheinen das Zeug nicht bei sich zu haben. Ah, Sie haben daher wahrscheinlich noch einen Komplizen, der mit der Beute schon längst das Weite gesucht hat. Und die Polizei wird ihn schon finden. Nein, keine Bewegung! Dieses Ding hier in meiner Hand könnte sonst losgehen. Und das wäre dann nicht Mord, sondern Notwehr.
Das Genick sollte man ihnen brechen. Um bei Netta freie Bahn zu haben, wollen Sie mich wohl ins Kittchen bringen, was? Aber das wird Ihnen nicht gelingen.
Wir werden ja sehen. Stellen Sie sich inzwischen mit dem Gesicht dort an die Wand.
Das Licht! Das Licht! Wer zum Teufel hat denn das Licht ausgedreht? Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt bist du an der Reihe, Freundchen. Das wird dir dein großes Maul stopfen. Das wird dir eine Lehre sein. So, das reicht.
John!
John!
Darf ich das Frühstück abräumen?
Ja, Mary, bitte.
Danke, gnädige Frau. Ach, übrigens, haben Sie schon dieses Bild von mir in der Zeitung gesehen?
Was, ein Bild von Ihnen, Mary?
Ja, hier.
Miss Mary Parsons, Sof im Hause des ermordeten Impresarios. Tatsächlich. Und hier ist auch dieser steckbrieflich gesuchte Dan Richardson. Kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, dass die Polizei ihn nicht findet.
Guten Morgen, Mutter.
Guten Morgen, Maura.
Es tut mir leid, dass du heute allein frühstücken musstest, aber ich konnte einfach nicht wach werden. Ich möchte immer nur schlafen.
Seltsam, gerade das könnte ich jetzt nicht.
Auch ich könnte jetzt einfach keine Ruhe finden.
Es wird sicher anders werden, sobald der Schlosser das Schloss an der Haustür ausgewechselt hat.
Ich möchte nur wissen, wer diesen überzähligen Hausschlüssel gestohlen hat.
Nun, wir wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er gestohlen worden ist.
Aber ist denn das Verschwinden dieses Schlüssels so wichtig?
Ja, zumindest nach Ansicht der Polizei. Und die wird bestimmt nicht eher Ruhe geben, bis sie den Schlüssel gefunden hat.
Bitte, also schauen Sie mich nicht so an. Wenn ich etwas in dieser Angelegenheit wüsste, dann hätte es dieser Inspektor mit all seinen Fragen bestimmt schon aus mir herausgebracht.
Wahrscheinlich. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten, Mary. Hier, nehmen Sie auch noch diesen Aschenbecher mit.
Ja, danke, gnädige Frau.
Vielleicht hat sie doch diesen Schlüssel an sich genommen.
Aber Mutter, ich glaube, Mary brauchen wir doch wirklich nicht zu verdächtigen. Schließlich wussten doch die meisten Leute, die in jener Nacht bei uns waren, wo dieser Schlüssel lag. Vielleicht hat einer unserer Gäste ihn einfach achtlos auf das Schränkchen in der Halle gelegt, wo ihn dann Dan Richardson entdeckte, als er auf John wartete.
Ja, das ist durchaus möglich.
Jeder scheint zu glauben, dass er der Mörder ist.
Hast du denn sonst noch jemanden im Verdacht?
Mutter, dieser Brief, den Robert damals an mich schrieb, ist ebenfalls aus dem Safe verschwunden. Warum wohl?
Nun, der Dieb hat einfach ganze Arbeit geleistet und den ganzen Safe ausgeräumt.
Aber der Brief war doch gar nicht mehr da, als der Safe ausgeräumt wurde.
Woher willst du das wissen?
Nun, ich war viel zu erregt in jener Nacht, um einschlafen zu können. Ich musste immer wieder an das Unheil denken, das John mit diesem Brief anrichten konnte. Plötzlich fiel mir ein, dass John doch immer abwechselnd die Namen von irgendwelchen Freunden als Schlüsselwort für seinen Safe zu benutzen pflegte. Ich fragte mich, ob dieses Schlüsselwort zur Zeit vielleicht netter sein könnte. Es war 3:45. John musste bereits zu Bett gegangen sein. Und da dieser Brief doch mir gehörte, schlich ich also in Johns Arbeitszimmer hinunter, stellte versuchsweise die Buchstaben N-E-T ein. Und der Safe öffnete sich.
Aber Maura...
Der Schmuck war noch da. Aber der Brief war bereits verschwunden. Ob vielleicht Robert den Safe geöffnet hat?
Aber Kind, Robert ist doch Arzt. Er wäre sicher einfach nicht fähig, irgendwo einzubrechen. Nein, das musst du dir aus dem Kopf schlagen. Stell dir doch nur das Risiko vor.
Der Liebe denkt man nicht immer gleich an das Risiko. Weißt du, Mutter, nachdem wir in jener Nacht John gefunden hatten, rief ich doch Robert an, um ihm zu sagen, was geschehen war, aber er meldete sich nicht.
Nun, Ärzte werden oft nachts aus dem Bett geholt.
Ja, da hast du auch wieder recht.
Na also.
Ach, das ist sicher wieder eine von diesen Zeitungen. Ja, hallo? Ach, Isobel. Nun, ich habe zurzeit kaum eine freie Minute. Kannst du mir denn nicht am Telefon sagen, um was es sich handelt? Na schön. Wenn es so wichtig ist, kommst du vielleicht am besten vorbei. Ja. Ja, bis gleich.
Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Dr. Warren ist gerade gekommen.
Ach, bitten Sie ihn doch herein, Mary.
Ja, gnädige Frau. Dr. Warren, gnädige Frau.
Ach, Robert.
Na? Wie fühlst du dich heute, Maura?
Schon etwas besser, glaube ich.
Ausgezeichnet. Und Sie, Mrs. Williams, wie haben Sie heute Nacht geschlafen?
Sehr gut, dank Ihren Tabletten. Und Sie selbst?
Ich? Nun, sobald ich zu Bett gehe, da fallen mir meist auch schon die Augen zu.
Und wie oft werden Sie dann nachts wieder aus dem Bett geholt?
Mutter, du wolltest doch noch diese Briefe für mich erledigen.
Ja, ja, ich gehe ja schon, mein Kind. Nur noch eine Frage, Robert. Mussten Sie inzwischen vielleicht nicht doch noch einmal zu einem Patienten? In jener Nacht zum Beispiel, in der unsere Party stattfand. Nachdem diese entsetzliche Geschichte hier geschehen war, versuchte Mora, Sie nämlich telefonisch zu erreichen. Aber leider waren Sie nicht zu Hause.
Ja, das stimmt. Da ich Kopfschmerzen hatte, ging ich in jener Nacht noch etwas spazieren.
So, so. Ich werde mich jetzt um deine Briefe kümmern, mein Kind.
Mora, was soll das heißen? Möchtest du am Ende vielleicht gerne wissen, ob ich ein Alibi habe? Nun, ich habe kein Alibi, weil ich doch auf der Straße rumlief und nur diesen Brief im Kopf hatte und das, was John damit anrichten wollte. Plötzlich entdeckte ich dann, dass ich wieder vor eurem Hause stand.
Hast du der Polizei gegenüber eigentlich erwähnt, dass du in jener Nacht noch einmal zurückgekommen bist?
Nein.
Auch ich habe der Polizei etwas verschwiegen, dass nämlich dein Brief verschwunden ist.
Ach so. Deshalb hast du dich also gefragt, ob ich am Ende noch einmal zurückgekommen bin und diesen Brief an mich genommen habe.
Dieser Brief war immerhin ungeheuer wichtig. Ich dachte, als John ihn in den Safe tat, hättest du dir vielleicht die Kombination gemerkt.
Nein, leider nicht.
Im Safe war dieser Brief jedenfalls nicht mehr, als Dan dann hier einbrach. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich noch einmal in Johns Arbeitszimmer hinunterging, ehe Dan auf der Bildfläche erschien. Denn ich hatte die Kombination herausbekommen. Als ich den Safe dann aber öffnete, war der Brief bereits nicht mehr da.
Ja, das ist doch nicht weiter schlimm. Da John doch jetzt tot ist, ist dieser Brief völlig bedeutungslos geworden. Vergessen wir daher doch einfach die ganze Geschichte.
Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Miss Ashley wartet draußen. Sie sagt, sie sei mit Ihnen verabredet.
Ja, richtig. Sie soll doch bitte hereinkommen, Mary.
Dann gehe ich jetzt wohl besser.
Nein, Robert. Bleib doch noch ein wenig, wenn du kannst.
Miss Ashley, gnädige Frau. Mora.
Guten Morgen, Isabel.
Wie nett, dass du einen Augenblick Zeit für mich hast. Oh, Dr. Warren?
Guten Morgen.
Das mit John tut mir so leid. Mir fehlen einfach die Worte. Du hast in den letzten Tagen sicher viel durchmachen müssen. Hast du übrigens meinen Brief erhalten?
Deinen Brief? Ach ja, natürlich.
John sagte einmal, er hätte diese Perlen sehr hoch versichert. Ich weiß nur nicht auf seinen oder auf meinen Namen. Weißt du vielleicht in dieser Angelegenheit Bescheid?
Nein. Ich fürchte, ich kann dir da auch nicht weiterhelfen.
Entschuldige bitte, Mora, aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich komme sonst zu spät ins Krankenhaus.
Ja, natürlich, Robert.
Bitte bemühe dich nicht. Ich finde schon allein meinen Weg. Ich werde dann also morgen wieder nach dir sehen.
Auf Wiedersehen, Dr. Warren. Oh, Mora, ich habe da noch einen Stein auf dem Herzen. Ich habe schon vorhin in der Halle mit deiner Mutter darüber gesprochen. Sie hat mir verziehen. Ja, sie hat mir alles verziehen. Willst nicht auch du mir endlich verzeihen?
Du weißt doch, dass ich nicht nachtragend bin.
Oh, Mora. Du nimmst mir wirklich eine schwere Last von der Seele.
Reden wir nicht mehr darüber.
Oh, Robert ist bereits gegangen?
Ja, Mutter.
Ich habe Mary gerade die Briefe gegeben. Sie wird sie nachher zur Post bringen.
Vielen Dank.
Oh, Mrs. Williams, auch Mora hat mir gerade verziehen. Das werde ich ihr niemals vergessen. Ach, Mora, dieses Mädchen, diese Netta, tut mir eigentlich fast leid. Ich habe mich daher auch schon gefragt, ob sie vielleicht denn in jener Nacht hierher gefolgt ist. Aus lauter Angst, er könnte irgendein Unheil anrichten. Ob sie vielleicht draußen vor dem Haus wartete? Und schließlich denn zu Hilfe kam, als sie merkte, dass John und Dan aneinander gerieten? Ob sie am Ende diese zweite Person war, die Mary über den Rasen laufen sah?
Aber Mary sagte doch ausdrücklich, sie hätte zwei Männer gesehen. Von einer Frau war nie die Rede.
Mr. Hamilton, gnädige Frau. Er lässt fragen, ob Sie ihn empfangen können.
Hast du dich denn mit ihm verabredet, Mora?
Nein, aber er soll doch bitte hereinkommen, Mary.
Ja, gnädige Frau.
Mora, wenn Craig dich darum bitten sollte, ihn aus dem Vertrag zu entlassen, dann hör nicht auf ihn. Denn wenn du ihn gehen lässt, können wir alle einpacken.
Mr. Hamilton, gnädige Frau.
Oh, Craig.
Mora, wie sehr ich mich freue, dich endlich wiederzusehen.
Du wirst doch Mora jetzt nicht im Stich lassen, nicht wahr?
Isabel, ich bitte dich.
Aber wenn du deine Rolle abgibst...
Aber ich will sie doch gar nicht abgeben. Im Gegenteil, ich wollte Mora nur sagen, dass ich diese Rolle noch so lange spielen werde, wie sie es haben will.
Oh, Craig. Ich danke dir.
Gnädige Frau, Inspektor Fischer.
Er würde Sie sehr gern allein sprechen und ich habe ihn daher in den Salon geführt.
Danke, Mary. Ich komme gleich.
Ja, gnädige Frau.
Wenn ihr mich einige Minuten entschuldigen wollt. Ich möchte nur hören, was er von mir will. Aber lauf inzwischen nicht weg, Craig.
Nein, stimmt nicht. Nun, Mrs. Williams, Sie haben sicher einige sehr aufregende Tage hinter sich.
Ja, das kann man wohl sagen.
Sagen Sie, wie denkt eigentlich die Polizei in diesem Punkt?
Nun, die Polizei ist anscheinend der Ansicht, dass Dan John einen Kinnhaken versetzte, dass John daraufhin bewusstlos zusammenbrach und seinen Revolver fallen ließ. Dieser Revolver muss bei diesem Sturz losgegangen sein, denn sie fanden eine Kugel in der Wand. Ja, und dann, glauben Sie, hat Dan diesen Revolver ergriffen und mit seinem Knauf John auf den Hinterkopf geschlagen.
Und dieser Schlag soll dann John getötet haben?
Ja. Dr. Warren ist übrigens der Ansicht, dass dieser Komplize es war, der mit dem Revolver schließlich den tödlichen Schlag führte.
Wie kommt Dr. Warren zu dieser Ansicht?
Dan scheint ein recht bekannter Amateurboxer zu sein. Und Robert behauptet, dass kein Boxer es fertigbringen würde, noch auf einen Mann einzuschlagen, der bereits bewusstlos am Boden liegt.
Ja, aber wenn Dan betrunken gewesen wäre...
Dann hätte er John auch nicht niederschlagen können. Nein, nein. Dan war bestimmt nicht betrunken.
Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Nein, ich bin Mrs. Williams, Ihre Mutter. Nein, im Augenblick ist sie leider nicht zu sprechen. Was sagen Sie da? Aha. Na schön, ich werde es ihr gerne ausrichten, aber ich glaube nicht, dass sie dazu eine Erklärung abgeben will. Ja, auf Wiederhören. Das war Daily News. Sie sind gerade dabei, eine Nachricht von Netta an Dan zu veröffentlichen.
Wie interessant.
Nun, da bin ich wieder.
Die Leute von Daily News haben gerade angerufen.
Und was wollten sie?
Sie haben vor, eine Nachricht zu veröffentlichen, in der Dan von Netta aufgefordert wird, sich der Polizei zu stellen.
Dann muss das die Antwort auf seinen Brief sein.
Auf welchen Brief denn, mein Kind?
Inspektor Fischer erzählte mir gerade, dass Netta einen Brief von Dan erhalten habe, aufgegeben in Manchester. Dan schreibt, was in jener Nacht seiner Ansicht nach geschehen sein muss. Er gibt zu, dass er noch einmal zurückgekommen ist, dass das Fenster nicht geschlossen gewesen sei, dass John ihn gleich nach seinem Einstieg überrascht und bezichtigt habe, den Safe ausgeräumt zu haben, der angeblich jedoch bereits offen stand.
Er muss wohl angenommen haben, dass John ihn auf diese Weise ins Kittchen bringen wollte.
Auch das behauptet er in diesem Brief. Und er behauptet dann ferner, dass John sodann einen Revolver aus der Tasche zog, ihn durchsuchte, nichts fand und ihn daraufhin beschuldigte, noch einen Komplizen zu haben. Und dann ging plötzlich das Licht aus.
Ach.
Der nützte diesen Augenblick und versetzte ihm einen Kinnhaken, worauf John zu Boden ging und den Revolver fallen ließ, der dabei losging, ohne jedoch irgendwelchen Schaden anzurichten. Er suchte dann schnell das Weite, und zwar auf demselben Weg, den er gekommen war, also durch das Fenster, ohne zuvor noch zu untersuchen, warum das Licht ausgegangen war.
Ja, aber wer könnte denn das Licht ausgemacht haben?
Er habe in den Zeitungen von diesem zweiten Mann gelesen, den Mary gesehen haben will. Auf diese Weise sei er zu dem Schluss gekommen, dieser Unbekannte müsse ein Einbrecher gewesen sein, der bereits vor ihm in Johns Arbeitszimmer eingestiegen war, wo er sich dann die ganze Zeit über versteckt hielt.
Er nimmt also an, dass dieser rätselhafte Unbekannte das Licht ausdrehte und John ermordete?
Richtig.
Aber warum sollte er das getan haben?
Denn vermutet, dass er den bewusstlos am Boden liegenden ausrauben wollte, dass John dabei aber wieder zu sich kam und sich zu wehren versuchte. Worauf dieser geheimnisvolle Unbekannte ihm sodann diesen tödlichen Schlag mit dem Revolver versetzte.
Aber warum sollte ein Einbrecher denn gleich einen vorsätzlichen Mord begehen?
Der Inspektor glaubt, dass dieser Einbrecher vielleicht gar kein gewöhnlicher Einbrecher war.
Nein?
Sondern irgendjemand, den John kannte. Irgendjemand, der John nur deshalb ermordete, weil er oder sie von ihm erkannt worden war.
Oh, Robert.
Guten Tag, Mrs. Williams. Sind Sie allein?
Ja. Maura ist noch nicht aus der Stadt zurück. Sie ist noch bei ihrem Anwalt Dr. Graham.
Sie sehen heute ein wenig blass aus, wenn ich das sagen darf.
Ist das ein Wunder?
Zunächst schienen wir es hier mit einem ganz klaren Fall zu tun zu haben. Und nun verdächtigt jeder jeden.
Ja, die Polizei beginnt auch schon mir ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Was sagen Sie da?
Inspektor Fischer hat mir heute Morgen einen Besuch abgestattet und sich dabei sehr ausführlich mit meiner Vergangenheit beschäftigt. Er wollte wissen, ob John jemals etwas gegen meine Freundschaft mit Mora gehabt habe, worauf ich ihm sagte, dass er mir bis zu jener Nacht niemals irgendwelche Vorhaltungen gemacht habe.
Und dann haben Sie ihm also von diesem Streit mit John erzählt?
Das musste ich wohl tun.
Mhm. Und haben Sie dann am Ende auch diesen spurlos verschwundenen Brief erwähnt?
Nein, denn ich wollte nach Möglichkeit vermeiden, dass auch noch Mora in diese Geschichte mit hineingezogen würde.
Und weiter?
Inspektor Fischer fragte mich sodann, wo ich in jener Nacht gewesen sei. Da ich mir sagen musste, dass mich vielleicht irgendjemand in der Nähe dieses Hauses zur Zeit des Mordes gesehen hatte, erzählte ich ihm von meinem nächtlichen Spaziergang, worauf sein Ton merklich kühler wurde. Er sagte, das hätte ich ihm auch schon früher erzählen können.
Und dann?
Dann warf er plötzlich einen Blick auf seine Uhr, murmelte irgendetwas in seinen Bart und ging. Ich muss schon sagen, mir gefällt das alles nicht.
Mutter!
Na, von der Unterredung mit dem alten Graham zurück?
Ich bin wie erschlagen.
Oh, dann setz dich doch erst einmal. Mein Gott, du zitterst ja.
Ist alles in Ordnung, Mora? Ich meine, John hat dir sein Vermögen doch hinterlassen, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Warum regst du dich dann so auf?
Wegen Inspektor Fischer. Ich hatte eine ziemlich unerfreuliche Unterhaltung mit ihm. Er stellte mir zunächst ein paar Fragen. Dann zog er plötzlich deinen Brief aus der Tasche. Jenen Brief, der aus dem Safe verschwunden ist.
Aber wie ist er denn nur in den Besitz dieses Briefes gekommen?
John schickte diesen Brief an Mr. Graham.
Aber wann soll John denn das getan haben?
Mutter, ehe du in jener Nacht zu Bett gingst, batest du doch Craig, noch ein paar Briefe für dich einzuwerfen.
Ja, ich erinnere mich.
Worauf dann Craig auch einen Brief von John in Empfang nehmen musste. Das muss dieser Brief gewesen sein. Den John übrigens noch mit einem sehr gehässigen Begleitschreiben versah.
Was schrieb er denn?
John schrieb, dass dieser Brief in Zukunft bei Mr. Graham wahrscheinlich besser aufgehoben wäre als in seinem eigenen Haus. Dass er in jener Nacht nämlich mit dir einen Zusammenstoß gehabt hätte. Und dass er nun vor dir auf der Hut sein müsste.
Was für eine Gemeinheit!
Es blieb mir daraufhin nichts anderes übrig, als dem Inspektor die volle Wahrheit zu sagen. Ich verheimlichte ihm nichts. Er sagte darauf nur: Warum haben Sie mir das nicht schon früher erzählt?
Nun, das ist sehr verständlich, dass er das sagte.
Ich bin sicher, der Inspektor ist nun der Ansicht, dass du und ich Robert John aus dem Weg schaffen wollten. Ach, ich sehe bald keinen Ausweg mehr aus dieser Geschichte.
Aber warum regst du dich denn so auf, mein Kind? Ich werde dem Inspektor erzählen, dass du mir Roberts Brief schon vor Jahren gezeigt hast. Dann muss er dir einfach glauben.
Aber Mutter, wie kannst du denn nur so etwas sagen? Er wird dann nur glauben, dass du mich beschützen willst. Siehst du denn nicht, wie verfahren die ganze Geschichte ist? Dan wird sich sicher noch stellen, um seine Unschuld zu beweisen. Und dann werden sie Robert wahrscheinlich des vorsätzlichen Mordes anklagen. Mich aber werden sie dann vermutlich beschuldigen, dass ich, um einen Raubüberfall vorzutäuschen, die Perlen aus dem Safe genommen habe. Oh Robert, was sollen wir nur tun?
Ja? Hallo? Wen möchten Sie sprechen? Nein, das tut mir leid. Das ist im Moment leider nicht möglich. Was sagen Sie da? Davon höre ich in diesem Augenblick zum ersten Mal. Und Sie möchten nun wissen, was meine Tochter dazu zu sagen hat. Na schön, ich werde es ihr ausrichten. Dann muss es der Inspektor also schon gewusst haben, als er mit dir sprach.
Was ist los?
Das war gerade die Evening Mail. Denn hat sich heute Morgen in Liverpool der Polizei gestellt.
Ich glaube nicht, dass die gnädige Frau Sie heute erwartet, Mr. Hamilton.
Aber ich könnte schwören, dass sie sagte, Donnerstagvormittag zwischen 11:30 und 12:00. Nun, ich werde auf alle Fälle noch etwas warten.
Wie Sie wünschen, Sir.
Wenn allerdings auch noch Miss Ashley auftauchen sollte, wird das der sicherste Beweis dafür sein, dass ich mich nicht verhört habe. Dies wohl schon Miss Ashley ist?
Ich werde nachsehen, Sir.
Ja, bitte.
Sie hatten recht, Sir, Miss Ashley.
Hallo,
Isabel.
Wo ist Mora?
Keine Ahnung.
Vielleicht hat man den gestohlenen Schmuck gefunden und Mora ist zur Polizei gegangen, um ihn zu identifizieren.
Tja, vielleicht.
Übrigens, rate mal, wo ich am letzten Sonntag gewesen bin.
In der Kirche wahrscheinlich.
Nein, ich war fast 200 Meilen von London entfernt. In Northbury.
Es soll nettere Orte für einen Wochenendausflug geben.
Ich habe ein paar sehr interessante Dinge in Northbury erfahren. Von deiner ehemaligen Zimmerwirtin zum Beispiel, die noch immer im gleichen Haus wohnt.
Ach, tatsächlich?
Ja. Sie vermietet allerdings keine Zimmer mehr an Schauspieler.
Na, das kann ich verstehen. Mhm.
Der obere Stock ihres Hauses wird jetzt von einem Polizisten in Ruhestand bewohnt, von einem gewissen Mr. Snell und seiner Frau. Dafür gelang es uns aber, den alten Angus Callum ausfindig zu machen, der damals zu deiner Zeit Theaterportier in Northbury war.
Weißt du, dieser alte Teufel ist noch am Leben?
Ja. Und er erinnerte sich sogar noch an den Tag, an dem du ihm zum ersten Mal unter die Augen kamst. An einem Freitagmorgen. Er erzählte mir, dass Janet dich an jenem Morgen schließlich in ihrem Büro vor dem Safe überraschte. In der sehr überzeugenden Pose eines Einbrechers. Dass du zu lachen begannst, als sie um Hilfe rufen wollte. Du erzähltest ihr dann anschließend, dass du gekommen seist, dich um diese Rolle des jungen Mannes zu bewerben, dass du ein Laienschauspieler seist und dass sie dir doch die Chance geben sollte, ein richtiger Schauspieler zu werden.
Und das tat sie denn auch, die liebe Seele. Und von diesem Tag an ging es aufwärts mit mir.
Aber was wäre wohl geschehen, wenn Janet damals nach deinen alten Freunden gerufen hätte? Bei der Polizei? Na? Martin Smith oder, wie du dich heute nennst, Craig Hamilton. Laufbursche, Einbrecher und Sträfling. Hm?
Um deine Wissbegierde endgültig zu befriedigen, will ich dir noch ein paar andere Dinge erzählen. Wenn ich als Kind einen Apfel haben wollte, musste ich ihn mir stehlen. Als ich dann aus der Schule kam, steckte man mich in ein Büro, wo ich immer nur herumgestoßen wurde. Und dann kam der Krieg, der den hartgekochten Burschen aus mir machte. Ja, ich war eine ziemlich unangenehme Erscheinung, als ich schließlich wieder ins Privatleben zurückkehrte. Dort stolperte ich zunächst über einen ehemaligen Sträfling, der mir zeigte, wie man einen Einbruch begeht und so weiter. Als ich dann aber zum ersten Mal auf eigene Faust ein Ding drehen wollte, wurde ich geschnappt und bekam 6 Monate.
Nur deshalb kannst du auch deine jetzige Rolle nicht ausstehen. Sie erinnert dich zu sehr an dein früheres Leben. Und in Erinnerung an dieses Leben bist du dann auch plötzlich noch einmal rückfällig geworden und hast Jones Safe ausgeräumt.
Aber das ist doch lächerlich.
Ohne dabei natürlich irgendein Risiko zu laufen. Denn wenn John dich erwischt hätte, würde er dich niemals der Polizei übergeben haben. Schließlich brauchte er dich doch für sein Stück. Wenn aber alles gut gegangen wäre, hättest du ihm die Juwelen sicher am nächsten Tag zurückgegeben mit der Bemerkung, alles sei nur ein Scherz gewesen.
Und mit dieser Geschichte willst du nun also zur Polizei gehen, hm?
Craig, ich habe eine Schwäche für dich. Ich möchte dir daher keine Ungelegenheiten bereiten.
Denn wenn man mich einsperrt, ist doch dieses Stück und damit auch deine Rolle beim Teufel.
Ja, ich leugne es nicht. Ja. Gib mir daher bitte meine Perlen zurück und alles soll vergeben und vergessen sein.
Aber ich habe deine Perlen nicht.
Doch, ich weiß, dass du sie hast. Denn ich habe dich doch selbst beobachtet, wie du sie aus dem Safe geholt hast.
Was sagst du da? Ich denke, du bist an jedem Abend schon frühzeitig nach Hause gegangen.
Aber ich bin wieder zurückgekommen, um mit Joan noch einmal ein Wörtchen unter 4 Augen zu reden.
Um 3 Uhr morgens reden.
Hm? Ich dachte, die Party sei noch nicht zu Ende. Und außerdem wollte ich doch unbedingt meine Perlen zurückhaben.
Weil du ohne sie nicht einschlafen konntest, nicht wahr? Und um John nicht zu wecken, wolltest du sie dir dann selbst aus dem Safe holen?
Ja.
Aber wie bist du nur ins Haus gekommen? Durch den Kamin?
Nein, durch das Schlüsselloch.
Ja, natürlich. Mit diesem Schlüssel, mit diesem überzähligen Schlüssel in der Vase draußen in der Halle.
Aber ich wollte mir nur mein Eigentum holen. Aber leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, denn kaum war ich in Jones Arbeitszimmer, hörte ich auch schon jemanden am offenen Fenster zur Terrasse, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als mich hinter einem Vorhang zu verstecken. Als du dann so unvorsichtig warst, mit einer Taschenlampe den Safe abzuleuchten, habe ich dein Gesicht erkannt.
Dann warst du also auch noch im Zimmer, als Dan durch das offene Fenster stieg und ich mich hinter dem Wandschirm verstecken musste.
Ja, natürlich.
Und du warst auch noch dort, als er John niederschlug?
Ja, aber ich konnte nichts sehen.
Nun, ich sah, was geschah. Als John zu Boden ging, ließ er seinen Revolver fallen, den Dan jedoch nicht aufhob, das weiß ich genau. Ich habe diesen Revolver aber auch nicht aufgehoben. Aus diesem Grund muss also irgendjemand anders John getötet haben. Und zwar, nachdem Dan und ich bereits das Weite gesucht hatten. Wann hast du dich übrigens aus dem Staub gemacht, Isabel?
Fast unmittelbar nach dir. Ich hatte nur noch einen Gedanken im Kopf, auf dem schnellsten Weg das Haus zu verlassen. Ich folgte daher euch beiden durch das Fenster.
Ach, du hast also den Revolver aufgehoben und John auf den Schädel geschmettert?
Aber nein, nein!
Du hattest ebenso viele Gründe, diesen Mord zu begehen wie Dan. Außerdem hast du doch bereits zugegeben, als Letzter das Haus verlassen zu
haben. Aber ich habe ihm kein Haar gekrümmt, ich schwöre es dir.
So. Nun, dann kannst du der Polizei auch ruhig erzählen, was in jener Nacht hier geschehen ist. So wie auch ich das bereits getan habe.
Was soll das heißen?
Ich bin sofort zu Inspektor Fischer gegangen, als ich hörte, Dan habe sich der Polizei gestellt. Um Dan zu entlasten, übergab ich der Polizei bei dieser Gelegenheit übrigens auch gleich Moras Juwelen und deine Perlen.
Warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt?
Tja, weil ich erst noch herausbekommen wollte, ob du mich in jener Nacht in Johns Arbeitszimmer beobachtet hattest. Das heißt, ob auch du in jener Nacht am Tatort warst. Als Johns Mörder vielleicht.
Aber Craig, ich...
Vorsicht, da kommen Maura und Dr. Warren.
Oh, Craig.
Etwas Entsetzliches ist geschehen. Wir mussten Mrs. Williams ins Krankenhaus bringen, weil sie eine Überdosis Schlaftabletten genommen hatte. Wir konnten sie leider nicht mehr retten.
Oh, Maura, wie sehr muss sie dich geliebt haben.
Mein aufrichtiges Beileid.
Ich glaube, wir gehen jetzt besser.
Ja, natürlich.
Auf Wiedersehen, Maura.
Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, du weißt, wo du mich erreichen kannst.
Wie spät ist es, Robert?
11:55.
Inspektor Fischer wollte um 12 Uhr hier sein. Was soll ich ihm nur sagen?
Gib ihm nur Ihren Brief. Der erklärt alles.
Ja. Ja, wir wissen jetzt, wie alles geschehen ist. Wie Mutter oben in ihrem Zimmer wach wurde durch lautes Streiten, die Treppe hinunterging und das Licht ausmachte. Wie sie zitterte, als sie John und Dan miteinander kämpfen hörte. Wie es plötzlich wieder ruhig wurde, sie das Licht einschaltete und dann John am Boden liegen sah. Wie sie schließlich den Revolver aufhob und... Wie konnte sie nur so etwas tun?
Sie wollte dir helfen.
Ja. Als man uns dann alle verdächtigte und sie erkannte, was sie getan hatte, wählte sie diesen Ausweg. Sie konnte es einfach nicht länger mit ansehen, wie sehr er mich unglücklich machte.
Nun, das alles ist jetzt vorbei, Maura.
Oh, Robert, ich möchte nur noch vergessen, was mich an die letzten Jahre erinnert.
Inspektor Fischer, gnädige Frau.
Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Nelson Getty und Selma Bramley Moore. Tod von unbekannter Hand. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lady Maura Fenton, Eva Maria Meinecke, Sir John Fenton, Hans-Dieter Zeidler, Greg Hamilton, Siegfried Wischnewski, Isabel Ashley, Lola Mütl, Dr. Robert Warren, Hans Kaninenberg, Emily Williams, Annemarie Holz, Dan Richardson, Rudolf Krieg, Mary, Giselle Vesco. Ton Reinhard Kawulski, Regie Theodor Steiner.
Und erstmals lief diese Krimiproduktion am 18. November 1961 auf HR2. Ja, zum Schluss habe ich noch ein paar Fun Facts für Sie. Wir sprachen ja vorhin ausführlich über Hans Kaninenberg, den Darsteller des Robert Warren im Hörspiel. Kaninenberg war im wirklichen Leben mit der bekannten Schauspielerin Lola Mütel verheiratet. Und diese Lola Mütel war eben in Tod von unbekannter Hand die Isobel.
Oh, John, ich brauche dringend 300 Pfund.
Ach.
Ja, Sie wissen schon, die Lady, die pleite ist und auf der Suche nach der Perlenkette war. Lola Mütel und Hans Kaninenberg spielten oft gemeinsam im Radio, auf der Bühne und im Fernsehen. Und nun der zweite Funfact. Achtung!
Craig, gib mir daher bitte meine Perlen zurück und alles soll vergeben und vergessen sein.
Aber ich habe deine Perlen nicht.
Doch, ich weiß, dass du sie hast.
Hier spielt Lola Mütel als Isobel zusammen mit Siegfried Wischnewski als Craig. Dieser Siegfried Wischnewski war ebenso ein Hörspiel-Dauergast. Und jetzt kommt's. 1962, ein Jahr nach unserem Hörspiel Tod von unbekannter Hand, stehen Mütel und Wischnewski wieder zusammen am Mikrofon. In einer sehr bekannten Krimiserie.
Ah, da bist du ja, Linda. Wo hast du denn gesteckt? Das ist Mr. Temple, meine Frau.
Guten Tag, meine Herren.
Guten Tag, Mrs. Kelber.
Ja, das sind sie tatsächlich. Hier spielen Mütel und Wischnewski ein Ehepaar in einer damals neuen Paul-Temple-Radioserie.
Verzeihen Sie, Mr. Temple, ich verstehe nicht ganz.
Hatten Sie meine Frau erwartet heute Morgen?
Allerdings.
Ja, wieso denn das?
Ja, weil Mrs. Kelburn mich heute Nacht anrief und sagte, sie wolle mich sprechen.
Ich soll Sie angerufen haben?
Entschuldigen Sie, ja.
Wann?
Um 3 Uhr heute früh.
Aber das ist doch Unsinn.
Ich kann Ihnen versichern, Mr. Temple, dass meine Frau Sie nicht angerufen hat.
Paul Temple und der Fall Margot. Das war ein Fortsetzungskrimi in 8 Folgen. René Deltgen spielt wie immer den Londoner Detektiv, der einer Verwechslung auf die Spur kommen will.
Aber das ist doch lächerlich.
Einen Augenblick. Das ist jetzt das 2. Mal, dass ich so einen mysteriösen Anruf gemacht haben soll.
Aber Sie wollten mich gar nicht sprechen.
Natürlich nicht. Ich habe überhaupt nicht angerufen.
Ein seltsamer Fall. Was ist mit dieser Frau los? Hat sie telefoniert oder nicht? Aber Paul Temple ist ja clever und stellt eine Falle. Achtung!
Irgendetwas können wir doch sicher unternehmen.
Falls Sie sich mit mir in Verbindung setzen wollen, Mrs. Kelburn, Sie haben doch meine Telefonnummer.
Ja, natürlich. Nein, die habe ich leider nicht.
Sie steht im Telefonbuch.
Reingefallen. Paul Temple und der Fall Margot. Hörspiel Gold aus dem WDR. Und in den Hauptrollen ein Sechstel des Casts unseres Krimis Tod von unbekannter Hand. Von 1961.
Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen.
Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, vorab nur in der ARD-Audiothek.
Das wär's für heute.
Und für die Hans-Kaninenberg-Fans unter Ihnen noch einmal der Hinweis, fast alle genannten Hörspiele mit Kaninenberg stehen nebenan in der Audiothek. London im Nebel in Aus der Chronik des Dr. Watson im Sherlock-Holmes-Feed. Der Krimi Mord nach Fahrplan, Kommissar Leroux ermittelt, steht im Krimi-Podcast Auf der Spur. Und das ETA-Hoffmann-Märchen Der goldene Topf, das steht unter SWR Kultur. Oder merken Sie sich bei Bedarf einfach nur die Titel für die Suchfunktion.
Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
Und vergessen Sie mir bitte auch nicht die Hesselbachs, gell? Der Baba freut sich, ganz bestimmt. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.